eine, also was Sie gesagt haben, Sie wissen, also Unterschied, also das Menschen besteht aus Körper und Seele. Was also, wie ich verstanden habe, also die Frage eigentlich, diese Unterschiedlichkeit oder diese, ja, diese gewahrte Unterschiedlichkeit oder radikale Abstand zwischen Körper und Seele, das heißt, die Körper, also die Seele objektiviert sich in Körper und der Körper subjektiviert sich in Seele. Und wenn man so sagt, dass gibt es so Unterschiedlichkeit zwischen Körper und Seele, dann gibt es diese Gefahr, dass man über historische Eigenschaft an diese Phänomen, diese psychische Phänomen geben und dann die Bedingungen, die historischen Bedingungen wird nicht gesehen. Und bei Psychologie kommt dieses Problem oder taucht dieses Problem auf, weil also zum Beispiel, was zum Beispiel Marx in seinem Buch Grundrisse sagt, zwischen also Fressen, was zwischen jemand, das also mit Hand etwas isst, ja, und dann zwischen jemand, das mit Gabel und Teller isst, ist es unglaublich große Unterschiedlichkeit, obwohl die Hungrigkeit ist gleich, aber sie sind ganz, also große Unterschiedlichkeit zwischen dieser Hunger und andere Hunger. Und wollte ich insofern sagen, wie es mit Psychologie eigentlich gibt immer diese überhistorische Eigenschaft. Und zum Beispiel so ein bisschen hält, was vor 500 Jahren war und zwischen hält, wie heute funktioniert, ist auch große Unterschied. Und durch diese Unterschiedlichkeit kann man eigentlich sagen, was für ein Held heute ist. Nur die nicht durch Gemeinsamkeit.
Ja, das ist klar. Das ist ja völlig richtig. Psychoanalyse ist in ihrer Grundbeschaffenheit nachsichtlich ahistorisch. Wenn nicht antihistorisch. Ahistorisch. Das war übrigens der Grund, warum Psychoanalyse nicht nur abgelehnt, sondern beinahe verboten war. In der Sowjetunion zum Beispiel. Der sowjetische oder marxistische Historizismus hat Psychoanalyse als eine Geschichte zensierende Lehre nicht anerkannt. Das ist wahr. Die Sache ist nur die, dass man sich fragen soll, wie dieses Verhältnis zwischen Seele und Körper generell funktioniert. Ja, funktioniert in der Moderne so, dass ich sagen kann, dass alles, was ich erfahren kann, sind nur Körper. Das heißt, die Seele ist schlicht und einfach meine Fähigkeit, letztendlich meine Fähigkeit. Inwieweit sie nur meine ist, ist die zweite Frage, aber grundsätzlich meine Fähigkeit, die Welt überhaupt zu erfahren, zu interpretieren. Das heißt, ich finde so etwas wie Seele bei anderen Menschen überhaupt nicht. Ich finde so etwas wie die Seele allein bei mir, unter den unklaren, klärungsbedürftigen Vorgaben, was ich von dem, was ich denke, annehmen könnte. Das ist auch über mein Denken hinaus eine allgemeine Gültigkeit hat, zum Beispiel Mathematik. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Mathematik ein Teil meines Denkens ist, das über mein Denken hinaus eine Bedeutung hat. Alles, was ich Aber in der Welt, als die Welt als Erfahrungsfinder, sind die Körper. In diesem Sinne kann man sagen, dass der Marxismus selbst ist nichts anderes als ein Narrativ. Ein Narrativ darüber, wie die Körper sich geschichtlich bewegten und veränderten. Wie sie sagen, sie hatten Hunger, sie hatten das, sie hatten diese oder jene Apparate oder Mittel, um diese Hunger zu stillen. Das heißt, der Marxismus erzählt die Geschichte der Körper. So wie wir auch andere Narrative haben, die die Geschichte der Körper erzählen. Wir haben auch andere Narrative. Zum Beispiel Rassismus. Nationalsozialistische Narrativ. Ja? Ich will das nicht gleich vergleichen in der historischen Bedeutung. Aber es ist auch eine Geschichte der Körper im Raum. Ja, so. Interessanterweise, diese marxistische Geschichte der Bewegung der Körper im Raum durch verschiedene Stationen ihrer Entwicklung tangiert die Problematik der Unterscheidung zwischen Körper und Seele nicht. Und zwar deswegen nicht, weil man auf der Ebene des Bewusstseins, das bedeutet letztendlich auf der Ebene des Umgangs mit Sprache, sich die Frage stellen soll, wie ist es überhaupt möglich, so etwas wie sozusagen ein Narrativ zu veranstalten, was es bedeutet zu erzählen. Weil die marxistische Erzählung ist eine Erzählung unter vielen anderen. Es ist ein Roman. Wir haben verschiedene Romane. Von einigen Romanen nehmen wir an, die sind wahr. Von anderen sind fiktiv. Ja? Aber es sind alle Romane, es sind Erzählungen. Filme sind auch Erzählungen. So frage ich mich, was es bedeutet zu erzählen. Und das ist eine erkenntnistheoretische Frage, die das Horizont des Marxismus übersteigt. Und übersteigt das Horizont des Marxismus insofern, dass Marxismus eine Erzählung und viele andere ist. Und die Frage danach, was es bedeutet überhaupt zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, zunächst einmal vermeidet. Oder aber eine Antwort gibt, die schon, sagen wir so, halbherzig ist. Zumindest Hegel gab keine halbherzige Antwort auf diese Frage, indem er sagt, die Geschichte zu erzählen kann nur derjenige, der ist im absoluten Geist. Ja, das heißt, nachdem alle Geschichten abgelaufen sind und keine Geschichte mehr möglich ist. Und ich bin ja in diesen Zustand versetzt, am Ende der Geschichte, habe ich die Möglichkeit bekommen, überhaupt so etwas zu tun, wie eine Geschichte zu erzählen, weil alle Geschichten hinter mir liegen. Ich bin nicht ein Teil der Geschichte. Bei Marxismus ist es sehr, sehr schwierig, weil marxistische Theoretiker befindet sich immer noch im Klassenkampf, immer noch in der Geschichte, inmitten einer Auseinandersetzung. Wie kann man eine Geschichte erzählen, inmitten dieser Geschichte selbst? Das ist eine Frage, an der viele marxistische Theoretiker sozusagen, zumindest theoretisch, wenn nicht sogar praktisch, zugrunde gegangen sind. Und so, auch viele praktische. Und so ist es eine schwierige Frage. Wir können also sagen, dass es zumindest eine Frage gibt, in Bezug auf Marxismus, von der man sagen kann, das ist eine geschichtstranszendierende Frage. Und das ist die Frage, wie man die Geschichte erzählt, wie gesagt. Nun, das ist aber eine Frage, die alle diese Auseinandersetzungen, inklusive psychoanalytischer, wieder reaktiviert. Ja. Weil um die Geschichte zu erzählen, muss man Energie dafür haben. Energie warum? Weil man sich in eine Position bringen muss, von der aus, man so etwas wie die Geschichte überblickt. Und das ist eine Machtposition. Und das ist eine Position der Selbstbeherrschung. Das ist eine Position der Selbstkontrolle. Die Position des Narrators, ist eine von Heldenkraft und Position, wenn man will. Ja. Also es ist eine metaphysische, es ist eine metahistorische, also es ist eine ausgezeichnete, es ist eine privilegierte Position. Also, ist diese Position überhaupt möglich? Wenn sie, kann man überhaupt zum Narrator werden? Wenn man zum Narrator werden kann, wie? Das sind zum Beispiel die Fragen, die Jung sich schon stellt, die wahrscheinlich Rank sich implizit stellt oder sie implizit beantwortet, indem er sich selbst als eine Persönlichkeit, kreative Persönlichkeit letztendlich konstituiert. Das heißt, er beschreibt ein Heldentum, das sich selbst begründet auch insofern, dass der Narrator selbst, der diesen Mythos erzählt, auch wiederum sich selbst als Narrator etabliert, durch den Mythos, der erzählt letztendlich. Ja? Das heißt, als schöpferische, kreative Persönlichkeit, die diesen Mythos letztendlich entwirft, zunächst einmal, und dann erzählt. Wir haben also eine komplizierte Hierarchie der mythischen Helden, Hierarchie der Erzählungen, Hierarchie der heldenhaften Akten. Um diese ganze Geschichte zu tragen, braucht man die allgemeine Frage zu beantworten, das ist eine klassische Frage, wie? Das Problem mit Marxismus ist, dass, und mit jedem Historismus, ja, ist, dass der Historismus beantwortet sehr gut die Frage, was? Was ist zu welcher Zeit passiert? Klingt sehr oft glaubwürdig. Beantwortet aber nicht so gut die Frage, wie bin ich dazu gekommen, durch welche Mittel habe ich die Fähigkeit erworben, das, was an dieser Stelle und dieser Ort passiert zu dieser Zeit, auch zu erzählen. Und was bedeutet das zu erzählen? Diese Frage bleibt irgendwie in der Schwebe. Und das ist grundsätzlicher Mangel des Historismus, man muss ja auch sagen. Wie erzählt man Geschichte? Eine nicht-historistische Frage. Was sagt man jetzt?
Ich habe noch eine andere Frage. Nicht so global. Auch nach Freud, auf jeden Fall, dem Buch von Simone de Beauvoir, erzählt man. Auf Freud verwiesen, dass der größte Wunsch des Menschen eigentlich Machtwunsch ist. Und die haben jetzt behauptet, dass Neid zu den anderen dann als tiefster Wunsch wird. Kommt es dann Neid, nachdem dieser Machtwunsch nicht erfüllt wird? Oder wie stehen diese Sachen dann zusammen? Weil sowas wie Machtwunsch, das kann auch eben dazu führen, dass ein Mensch zu Helden oder versucht, ein Held zu werden. Und dann kommen eben diese Wege, wie Sie erzählt haben, versucht alles zu organisieren, es klappt nicht. Und dann nimmt er so eine Position an, ja gut, Neid zu den anderen. Wie funktioniert das dann?
Ja gut, mit Macht ist es halt so, dass man ja, muss ja sehen, unter welchen soziologischen und allgemein anthropologischen Voraussetzungen man überhaupt auf diese Flüsse des Begehrens schaut. Ja? Und da haben wir unterschiedliche Modelle. Ich sage jetzt zunächst einmal einer und ich sage das zunächst einmal andere. Und ich würde sagen, dass alles andere inklusive Sartre und Simone de Beauvoir irgendwie eine Mitte sind. Also eines Modell ist so wie Marcuse Deleuze, sagen wir so. Und das ist das Modell des ursprünglich freien Fließens. Das heißt, das Begehren ist ursprünglich frei. Ist es so, also ontologisch frei, ist es so, dann stellt sich die Machtfrage nicht, außer, und das ist die Position von Marcuse, das ist die Position von Deleuze ursprünglich zumindest, im Sinne einer Bekämpfung der Macht und Abschaffung der Macht. Ja. Das heißt, die Macht dann ist das, ein, ist das, was das freie Fließen des Begehrens einfach hindert. Das heißt, wenn ich begehre, dann erfahre ich die Macht, das ist die Macht der Absage, ja, das ist die Macht des Widerstands, des Unerfülltseins, ja, meines Begehrens. Ja. Und die Summe dieser Widerstände ist Zivilisation. Ja. Deswegen sagt zum Beispiel in Era of Civilization irgendwann, Marcuse, so etwas wie Zivilisation brauchen wir nicht, wir müssen abschaffen, ja, damit die Flüsse frei fließen. Das ist eine Position auch vom Empire, ja, sozusagen, in Negri und so. Also alles, was Struktur ist, was Macht und so weiter, ist das, was verhindert. Ja? Wir haben aber ein anderes Modell, das ist der Satcha-Modell. Das die Macht ist die Voraussetzung, ja, dass das Freifließen des Begehrens. Das heißt, die Macht ist etwas, was das Begehren ermächtigt. Also man muss die Macht anstreben, nicht abschaffen, sondern ganz im Gegenteil anstreben, und um die Position zu erlangen, von der aus man sein Begehren Freilauf verschaffen kann. Alles, was andere dazu gesagt haben, hängt dazwischen. Das war früher Adler, also in der Zeit Virank und so weiter. Er ist eher gegangen, nicht in der Mittelanalyse, aber in der Machtanalyse und soziologische Analyse. Und er war der Erste, der versucht hat, sozusagen Psychoanalyse, sozusagen das Begehren durch die Macht, Machtstreben, das Streben nach der Macht zu ersetzen und die Psychoanalyse zu wiederholen, aber in einer Termini, also so machtpolitischen Termini. Und das wurde von Sartre und Simone de Beauvoir zum Teil übernommen, diese Lektüre, weil sie genauso wie Foucault sozusagen betreiben, so etwas wie, würde ich sagen, Mikropolitik der Macht, ja, wie Foucault das gesagt hat. Das heißt, ein Spiel zwischen partiellen Wünschen und partiellen Frustrationen, partiellen Befehlen. Sie stellen im Unterschied zu etwa Marcuse oder Deleuze nicht die ontologische Frage nach der ontologischen Priorität der Macht oder des Begehrens, sondern sie stellen immer die Frage nach dem faktischen Spiel, ja, zwischen beiden Kräften, die in einer dualistischen, in einem Dualismus immer auftreten und immer sich bekämpfen und immer eine historische, durchaus eigenartige, spezifische Position bilden. Ja. Im Grunde dort, wo Macht und Begehren als gleichberechtigte Partner auftreten, dort kommt Historismus ins Spiel. Weil da bekommen wir die Geschichte des Verhältnisses. Und sicherlich ist das sehr typisch für den Existenzialismus insgesamt, spezifisch für Simone de Beauvoir, dass sie auch dieses Mann- und Frau-Verhältnis ist für sie erotisches Verhältnis auf der einen Seite und Machtverhältnis auf der anderen Seite. Und eine komplizierte Konstellation. Wie Foucault später sagen würde, ein kompliziertes Dispositiv, gebildet durch die erotischen und Machtelemente, die ihre spezifische Analyse, nach ihrer spezifischen Analyse verlangen. Das ist allerdings schon eine gewisse Abkehr von radikal-psychanalytischen, die waren auch keine Psychanalytiker, von radikal-psychanalytischen Ansatz, weil der psychologische Ansatz ist doch letztendlich ontologischer Ansatz. Das heißt, man fragt, man stellt letztendlich die Frage nach dem Sein. Ja, man stellt die Frage danach, was das Seiende, was das Faktische bewegt, was in der Faktizität wirkt, jenseits aller soziale oder politische Konventionen und Machtdispositionen, die alle zivilisatorische Ursprung sind. Man fragt sich danach, was im Wesen, ja, was im Grunde das alles trägt, welche Energie das überhaupt weitertragt. Genauso wie der Marxismus übrigens kommt hier wieder zurück, dass Ihre Frage auch anders gestellt, also Ihre Frage anders beantwortet werden kann, in diesem Sinne, wo man fragt, ja gut, das geht ja weiter. Ja, die Geschichte geht weiter. Das ist auch die Frage, wie man die Geschichte erzählt. Die geht ja weiter. Aber was ist der Motto? Man kann sagen, ja, das Auto fährt. Es ist eine Geschichte. Einmal war es da und mal war es da und da war es ein Crash, ja, da wurde repariert und ging weiter. Aber warum bewegt sich überhaupt? Und der Grund, warum der Motor funktioniert und das Auto weiterfährt, warum die Geschichte einfach weitergeht, das ist eine Frage, die den geschichtlichen Horizont oder den Horizont der Geschichtsschreibung überschreitet. Ja, es ist Frage nach der Dynamik der Warte. Und ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, diese Kubrick-Film, ja, 2001. Das ist eine interessante Synthese zwischen Nietzsche, also Anfang, zwischen Nietzsche, Marx, Engels, eher Engels als Marx, sogar und Freud. Da kommt dieser Affe hier in Frage und dieser Affe ist hungrig und aggressiv. Ja. Und dann benutzt dieser Affe den Gegenstand, nimmt der Gegenstand hier in Frage, das ist der, nicht wahr, die Knochen des Feindes hier in Frage, das erste Gegenstand. Und fast denkt man, als jemand, der rassistischen Background hat wie ich, ja, jetzt beginnt dieser Affe damit zu arbeiten, ja, im Sinne von Marx Engels. Ja. Ganz im Gegenteil, beginnt so wahnsinnig zu schlagen, ja, an diese Feinde. Das heißt, der erste Arbeitsmittel ist der Waffe. Der Motor der Geschichte ist Aggression und Begehren. Und dann dieser Affe triumphiert, ja, und schleudert diesen Knochen ins Himmel, in den Himmel, ja, gen Himmel. Und das ist der Beginn der Raumfahrt. Ja. Also geschieht Raumfahrt. Das heißt, die Raumfahrt ist die Projektion dieser, was ich beschrieben habe, dieser negativen, aggressiven Kräfte in Menschen. Ja. Raumfahrt ist geboren, also der ganze Progress, das heißt, ist geboren aus der frustrierten, sexuell aggressiven Energien. Ja, das ist das. Also ist eben das Dekonstruktive, das sozusagen, das ist das Negative, das die ganze Geschichte in Gang bringt. Im Endeffekt sieht das toll aus, ja. Aber im Grunde, die Kräfte, die das alles tragen, das sind nicht diese Öl oder ich weiß nicht, diese Flüssigkeiten, die da strömen, die diese Motor. Das ist diese Flüsse der Aggression, Gewalt, der Tötungsdrang, der Neid, ja, der Wille, den Nachbarn zu vernichten, zu schlagen und so, und Triumph dabei. Also dieses Gemisch aus den schlimmsten Gefühlen, ja. Das ist der Motor des Progresses, das ist der Motor der Zivilisation, das ist mein Arbeitsgrund.
Aber in diesem Film eigentlich, die also Waffe auch nicht eigentlich eine Arbeitsmittel.
Was?
Die also
Waffe, ja.
Knochen.
Ja, Knochen, ja.
Nicht als eine Waffe wird benutzt, ja, aber trotzdem ist auch eine Arbeitsmittel.
Ja, klar, genau, aber wir benutzen in erster Linie doch als Waffe. Weil er schlägt mit diesem Knochen andere, ja. Nicht wahr, Affen, und die kommen nicht auf diese Idee. Ja? Das heißt, die verzerren zwar ihre Kollegen, aber lassen die Skeletten einfach so liegen. Ja? Und dieser eine Affe, ja, der macht den nächsten Schritt und denkt, warum erlegt er diese Knochen? Diese Knochen kann doch weitergebraucht werden, um noch mehr zu schlagen, ja? Und mehr zu vernichten. Ja? Und das ist das, ja. Das heißt, dieser Überschuss an Boshaftigkeit, ja, Überschuss an Zerstörungslust, ist genau der Treibstoff, der Zivilisation. Ja? Weil wenn man noch einfach böse ist, neidisch und so, dann ist es mal normal. Ja? Aber wenn man zusätzlich noch aggressiv ist, wenn man diese zusätzliche Quantum Boshaftigkeit hat, wenn man nicht nur verzehren will und vernichten will, sondern noch Skelett nehmen will und der andere schlagen will, dann ist der Schritt nach vorne, dann haben wir die Kultur. Ja? Die ist geboren aus diesem Überschuss an Boshaftigkeit und Zerstörungslust, auf dem man den Menschen über seine normale Aggressivität weitertreibt. Das ist der Wahnsinn.
Wie erklärt sich das Engagement der russischen Raumfahrt?
Naja, klar, auch auf dem Kalten Krieg, was die Fortsetzung der gleichen der amerikanischen, das waren zwei Affen sozusagen, immer größere und bessere Knochen.
Aber ist nicht anderes, also die, was die Markus eben, diese Zivilisation und diese Analyse von Feuerchen-Theorie macht, ist anderes. Das heißt, wo die Unterdrückung, die physische Unterdrückung anfängt, dann fängt auch Zivilisation an. Nicht das, also.
Nicht das triumphierende Gestern. Aber dieser triumphierende Gestern, es ist die Geste der gelungenen Unterdrückung. Ja? Das Problem ist, dass durch diesen Überschuss an Boshaftigkeit hat dieser Affe etwas geschaffen, was es früher nicht war. Nehmen wir Ordnung. Ja, erinnern Sie sich an diese Grundszene. Die Grundszene war die, dass alle diese Affen, also Affengruppen, ja, sich ständig bekämpft haben, und zwar chaotisch. Ja, die waren alle gleich. Ja, und irgendwie, einer hat der andere gegessen und dann der andere hat diesen gegessen und irgendwie gab es ja keine Ordnung. Ja. Da gab es ja keine Kultur. Und dann, ein Affe hat sich als viel boshaftiger und, wie gesagt, heroischer erwiesen als der andere. Und dann hat er diese Knochen demonstriert, der anderen Affen. Ja. Und siehe da, sie sitzen alle still in Ordnung. Ja, sehen Sie, die bilden ein Quadrat, wenn Sie sich erinnern, das ist der Schwarzquadrat von Maletsch. Die bilden diesen Quadrat. Da. Es steht ein Kaba, im Zentrum, ja. Und im Zentrum herum ist da vier Affengruppen. Also sie bilden dieses klassische mystische Quadrat. Ja? Das ist der göttliche Dreieck plus dämonische Seite. Ja? Das ist der absolute Zeichen der vollkommenen sozusagen Boshaftigkeit. Ja? Das ist, oder der vollkommenen Energie. Das ist dieses Quadrat, das besteht aus göttlichen Trinität und dämonischen Prinzipien, ergänzt und dämonischen Prinzipien. Dieses Quadrat, ja, das dann mal eben schnell so weiter schwarz kommt. Das ist dieses Energiefeld, das durch diese boshafte Übermut entsteht. Und dann steht im Zentrum dieser Aufgang, ja, mit dem Knochen, und alle sitzen so. Ja. Und das ist der Ausgang der Geschichte. Warum? Weil wir wissen, was ihnen passiert, haben alle Nietzsche gelesen. Der beginnt doch mit, also sprach Zarathustra. Ja. Aber der beginnt nur mit, also sprach Zarathustra. Wir haben aber alle Zarathustra gelesen. Ja. Und deswegen wissen wir, was da weiter passiert ist. Diese Affen sitzen da und grübeln. Ja, wie der Nietzsche erzählt. Ja. Sie sind voll von Ressentiment und Hass. Ja. Denen sie nicht nach außen lassen können, weil dieser Affe mit den Knochen ist einfach zu stark. Und so beginnt dieser, wie Nietzsche beschreibt, dieser Hass und Ressentiment, in ihnen so selbst eine Zerstörungsfähigkeit vorzunehmen, in eine Grube zu sozusagen zu produzieren, sondern eine Leere aus Hass. Und in dieser Leere aus Hass, das ist die Seele. Das ist der Ort der Frustration und des Ressentiments, von der aus die Klugheit, ja, die Intelligenz kommt. Ja, die Intelligenz kommt aus diesem unbefriedigten Hass. Ja. wo man sitzt und sitzt und sitzt und statt zurückzuschlagen, beginnt zu grübeln und zu denken, wie schalte ich diesen blöden Affen aus, ja? Aber so, dass er nicht merkt. Ja? Und dieser Gedanke macht einen intelligent. Ja? Aber wieder nur dann, wenn man völlig hasserfüllt ist und dieses Ziel nie aus den Augen verliert. Ja? Es ist nicht einfach da und spannend, ja? Sondern und wie, bis da irgendwann einen Weg findet. Und dann ist es der nächste Schritt, zu wissen, zu holen. Und so geht es weiter und weiter. Es ist so ein Kreislauf aus Hass und Ressentiment. Ja? Und dieser Kreislauf aus Hass und Ressentiment ist das Heldenhafte und das Zivilisatorische. Weil ja? Es ständig dieser Überschuss produziert, den wir als Zivilisation und Kultur bezahlen. Das ist so ein plausibles Modell. Ich sage nicht, dass es ein Modell ist, das ich gleich unterschreibe. Aber ich möchte dieses Modell so plausibel machen, ja, wie es es verdient. Ja, es verdient schon ein bisschen.
Also, das ist ein wissenschaftliches Modell.
Ja, klar.
Ja. Also noch vorherrschend.
Ja, es ist ein gängiges Modell. Es ist ein gängiges Modell, weil das Problem jeder Wissenschaft, ja, ist nicht die Beschreibung dessen, was ist. Ja. Da braucht man keine solche Modelle. Sondern des Werdens. Man fragt sich wirklich, also historische Frage, man fragt sich wirklich, warum war es so und ist anders geworden? Ja, wo kommt die Energie? Wo kommt die Energie? Unter den Bedingungen doch letztendlich eine physikalische Ausgeglichenheit. Ja, dass man sagen kann, generell leben wir doch unter dem physikalischen Gesetz des Ausgleichs aller Energien. Also im Endeffekt, wenn man sozusagen der klassischen Physik vertraut, sollte es keine Entwicklung überhaupt sein. Ja, wo kommt dieser Zuschuss? Ja? Wo kommt dieser Disbalance? Ja? Wo kommt überhaupt dieser energetische Quantum, das sozusagen nicht gleichzeitig durch irgendetwas anderes blockiert ist? Es ist wie in unserer Gesellschaft, in der Kultur. Also unsere Gesellschaft ist schon fast dieser Naturzustand. Ja? Das heißt, immer wenn jemand etwas sagt, sagt jemand etwas anderes. Also wir sind diese Affen in Urzustand. Ja? Die Gesellschaft funktioniert so, dass was auch immer man sagt und organisiert sich sofort die Opposition. So viel wie man von irgendetwas sagt, sagen die anderen das Gegenteil. Ja, all diese Debatten und so weiter, irgendwann löst sich auf. Ja? Und irgendwann kompensiert sich total. Und es herrscht sozusagen totale Neutralität, Entropie und Status Quo. Ja? Das heißt, man muss schon richtig boshaft, richtig paranoid sein, um in dieser Gesellschaft überhaupt über das Neutrale hinaus irgendetwas überhaupt zu behaupten. Ja? Sozusagen nicht entmutigt zu werden. Deswegen sind die alle verrückt. Ja. Ich meine, alle Helden des 20. Jahrhunderts sind einfach entlaufene Insassen, also von Hitler und Wissen. Aber warum? Weil sie einfach so diese Energie haben. Ja. Sie lassen sich nicht entmutigen. Sie sind zu verrückt, um zu verstehen, dass sie verloren haben und dass es nichts wirkt. Ja. Sie machen einfach immer weiter. Und irgendwann gibt die Gesellschaft einfach nach. Zumindest partiell. Ja. Und dann wieder entsteht ein Gegenkraft und dann wird das alles wieder ausbalanciert.
Hat dann
der
gesagt, dass der Held eine tiefst negative Figur ist, und wenn Sie sagen, dass doch die Gesellschaft nachgibt, dann gibt es was Positives, oder überhaupt kann man diese duale Begriffe, so wie negativ, positiv, als entscheidende nehmen, weil zum Beispiel sich zu unterdrücken und auch über etwas Macht zu haben, das kann man auch in einem als duales Paar sehen, aber es ist nicht positiv und negativ, genauso wie Objekt-Subjekt ist auch nicht positiv-negativ.
Ja, klar. Wenn ich sage positiv-negativ, negative Energie und so weiter, ich meine in dem Sinne, dass sozusagen, und das ist der Sinn der Konstruktion, nicht wahr? dass wir zivilisatorisch, auf der Ebene des zivilisatorischen Diskurses, der normierenden Diskurses, gewisse Normen haben, gewisse Regeln haben, so weiter, gewisse Systeme haben, gewisse Vorstellungen haben vom Guten, ja, von dem, was sozusagen gefragt wird. Also das, was sozusagen diese Zivilisation als ihre eigene Beschreibung sozusagen uns liefert. Der Punkt ist der, dass diese Zivilisation, falls sie tatsächlich ihrer eigenen Regeln folgt, sofort kollabiert. Das heißt, sie bekommt die Kräfte, sich zu behaupten, aus sozusagen Quellen, die sie auf der Ebene des Diskurses verleugnet. Ja, sie ist sozusagen das Prinzip der zivilisatorischen Handlung ist Verlogenheit. Und diese Verlogenheit ist nicht etwas, was Negatives. Das muss man auch sagen. Diese Verlogenheit ist sozusagen eine strukturelle Voraussetzung der Kultur als solche. Ist sie nicht verlogen, ist sie keine Kultur. Schon deswegen nicht, weil, was heißt verlogen? Das heißt künstlich, ja, letztendlich. Ist sie natürlich, ist sie halt keine Kunst, ja, oder keine Kultur. Das heißt, Kultur ist artifiziell, Kunst ist artifiziell, das heißt, sie sind per Definition ihrem Wesen nach verlogen. Sind sie nicht verlogen, kollabieren sie. Die Frage ist, also nicht diese Verlogenheit zu bekämpfen, das wäre ein kritischer und wenig produktiver Zug, ja, sondern eher dekonstruktiver Zug, wie es eben Freud versucht durchzuziehen und Derrida versucht durchzuziehen. Das heißt, diese Verlogenheit zu analysieren und sie abzuschaffen. Das heißt, dekonstruieren ohne zu vernichten. Gut. Und dann aber ist es ganz klar, weil diese Zivilisation basiert auf einer Überlegenheit der Militärmacht, die fähig ist, sozusagen durch die direkte Gewalt ihre Widersacher zu unterdrücken. Das heißt, durch die Fähigkeit, nicht nur zurückzuschlagen, sondern schneller und besser zu schlagen als alle anderen. Das heißt, die Zivilisation, um zu überleben, muss noch grausamer sein, noch entschlossener sein, noch rücksichtsloser sein, als alle ihre Feinde zusammengenommen. Nur dann wird sie überlegen und nur dann überlebt sie. Ja? Das heißt, sozusagen, die Figur des Gesetzgebers ist gleichzeitig die Figur des größten Verbrechers, ja? wie das Walter Benjamin formuliert ist. Der Gesetzgeber ist das größte Verbrecher. Das Bank auszurauben ist nichts gegen die Bank zu gründen. Ja. Also das ist eben die Einsicht, die strukturelle, wesenshafte Verlogenheit der Kultur und Zivilisation zur Sprache bringen, ohne gleichzeitig in Bezug auf die Kultur kritisch zu sein. Ja. Denn schaffen wir die Kultur ab, bekommen wir so etwas wie Rousseau, ja, bekommen wir den Naturzustand. Aber was ist der Naturzustand? Naturzustand ist nicht das Reich des edlen Willen. Ja. Der Naturzustand ist extrem unangenehme Gelegenheit, ja, in der man sich nicht gerne aufhält. Und so besser Verlogenheit und Sicherheit als Ehrlichkeit und Naturzustand. Ja, das ist eine alte Ansicht. Allerdings eine Einsicht, die, wenn wir philosophieren wollen und wenn wir analysieren wollen, uns dazu befähigen soll, sozusagen die Verlogenheit der Kultur gut zu heißen, ohne sie zu kaschieren. Ohne sie zu kaschieren. Weil sie zu kaschieren ist auch eigentlich nie so besonders angesagt. Man muss schon sehen, damit man zu tun hat. Das ist aber nicht der Grund dafür, damit nichts zu tun zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich sehe einen Moment des Schweigens. Und gibt es weitere Wortmeldungen?
Vielleicht passt das ja in die nächste Stunde, wenn es um amerikanische Filme auch nur mehr geht. Aber was mir so die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, wo Sie schon die Weisheit von Hollywood ansprechen, dass es so viele Filme gibt, in der der Held erstmal traumatisiert werden muss und eine Ruhephase sozusagen über sich ergehen lassen muss. Also jetzt der, keine Ahnung, wie heißt der, Van Damme, der erst irgendwie als Feuerwehrmann arbeitet und dann dieses kleine Mädchen nicht retten kann und dann ganz lange im Verborgenen lebt, oder Stallone, der irgendwie halt in die Schlucht fallen lassen. Und ich frage mich halt, wie wichtig dieses Element ist, dass der Held erstmal gebremst werden muss und dann so in der Ruhe weiterzuleben, bis die Stunde quasi wie vorherbestimmt auf ihn kommt, wo er dann zum Helden werden kann.
Ja, das ist absolut strukturell, weil absolut strukturell notwendig. Denn das Problem mit dem Helden ist, dass er gleichzeitig für das Gute auftreten soll. Und um für das Gute aufzutreten, muss er seiner Natur nach, das heißt seiner ursprünglichen Beschaffenheit nach, gut sein. Ja. Auf der einen Seite muss er böse handeln, eben, um seine gute Absichten zu verwirklichen. Das heißt, er muss ziemlich alle umbringen, und zwar ziemlich effektiv und schnell, ja, im Rahmen dieses Films. Also wie bringt man das zusammen? Also wenn man von Anfang an die Leute umbringt, ja, dann ist man ein schlechter Charakter. Ja. Ist man ein schlechter Charakter, muss man eher eingesperrt werden, und für einen Filmheld taucht er nicht. Erstens und zweitens, was sehr wichtig ist, das ist eine noch subtilere Überlegung, kommt noch dazu, erinnern Sie als der Godfather, der Pater. Ja, es ist so, was bedeutet gut zu sein? Also letztendlich für die amerikanischen Verhältnisse, es bedeutet sozusagen ein Teil der American Way of Life sein. Ja? Das heißt, seinem Beruf nachzugehen, seine Frau und Kind zu lieben, um ihre Zukunft Sorgen zu machen, mit Nachbarn in Ruhe zu leben und über den Teller hinaus nicht besonders zu schauen, ja, sondern irgendwie in seiner privaten Welt so ordentlich, sauber, ja, sozusagen seinen Pflichten nachzugehen. Derjenige, der über das Private hinausgeht, ist schon ein Getriebener, ist schon jemand, der nicht ganz in Ordnung ist. Jetzt gibt es auch so etwas wie das böse Milieu, zum Beispiel Mafia, wo die Leute alle böse sind, ja, irgendwie. Also Killer und so. Aber gleichzeitig gibt es eine gewisse, alle sie verbindende Sentimentalität. Ja, sie lieben ihre Frauen und so weiter und so fort. Sorgen um Kinder. Und es ist so eine Mischung zwischen Boshaftigkeit und Güte. Und das ist tödlich. Das Problem ist, dass nur absolut effektiv kann nur der Held sein, der grundsätzlich früher absolut gut war. Ja, das hat Plato gesagt, ja, dass der schlimmste Räuber muss viel Güte in sich haben, weil ist er nicht gut, ist er nicht gut in seinem Beruf als Räuber. Ja. Sozusagen, Plato nachweist, dass das Gute überall gleich präsent ist. Ja. Das nennen sie ja der schlimmste Verbrecher. Es könnte es nur sein, wenn er in seinem Beruf gut ist. Ja. Und das ist genau der Punkt. Schauen Sie, was passiert im Pater. Alle diese anderen Mafiosi werden umgebracht, weil sie zu sentimental sind. Ja, sie sind zu eingebunden in diese Struktur. Das absolut Gute, also der Held, ist erzogen in einem anderen Milieu, will kein Mafiosi sein und so weiter, als gut ist er transzendent. Und das heißt, er hat keine Gnade. erkennen sie alle. Ja? Und zwar diese Gnadenlosigkeit des Guten. Ja? Das Gute ist gnadenlos, weil das Gute ist transzendent. Er hat als Guter keine Komplizenschaft und keine Verwandtschaftsgefühle. Er rechnet nur, ist er gut oder ist er schlecht? Ist er schlecht, gilt er nicht. Es ist genauso wie diese Dynamik, zum Beispiel Dynamik des Guten und Dynamik des Schlechten, sieht man bei sehr vielen Filmen, dass sie ganz von Sujet ausgehen. Fast in allen Filmen, warum verliert der negative Held? Aus Sentimentalität. Ja. Er nimmt sehr oft oder fast immer zwei oder dreimal den positiven Helden gefangen. Ja. Und also es gibt zwei Formen. Eine Form ist, nein, ich brauche ihn lebend. Ja. Das verhindert sowohl den positiven, negativen Held wie auch seine Getreuen, den positiven Held umzubringen, wobei sie 100-mal Gelegenheit zu haben. Ja gut, dann. Aber sehr oft oder meistens kriegt er ihn tatsächlich lebend und dann überlässt es ihn einen besonders grausamen Tod. Ja, er sperrt in einen Käfig oder so platziert eine Bombe, die in 2 Minuten explodiert und so weiter. Und geht er weg. In diesen 2 Minuten befreit sich der Held, verfolgt den negativen Helden und charakteristischerweise gibt ihm überhaupt keine Zeit nachzudenken, sondern kriegt es sofort um. Das heißt, was das Gute von Schlechten unterscheidet, ist sozusagen Timing. Das Gute braucht keine Verzögerung. Ja? Das Schlechte kommt mit einer gewissen Verspätung. Ja? Der schlechte Mensch weiß, dass er schlecht ist und deswegen hat so gewisse Grenzen, gewisse Bremse. Ja? Der denkt, aha, jetzt genieße ich meine Schlechtigkeit, ja? jetzt werde ich besonders grausam. Das sind alles sentimentale Regeln. Der gute Mensch, der genießt das nicht. Der killt und geht weiter, ja, und geht zurück zu seiner Frau und Kind, ja, und lebt ja glücklich, ja, und viel damit. Ja? Also ist diese Effektivität. Also ist diese Effektivität des Guten, dass so aus einer absoluten, unbedingten, sozusagen, transzendenten Überlegenheitsgefühl stammt. Aber ausgehend von der Analyse nietzscheanischer, freudischeanischer Typs, sicherlich als eine absolute Boshaftigkeit, ja, oder absolute Negativität, ohne Verzögerung sozusagen, ohne Delay, Result Delay, ja, beschrieben werden kann. Ja, das ist kein Aufschub. Ja, das Gute gibt keinen Aufschub. Ja, Aufschub kriegt man nur vom Schlechten. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss.
Ja, Adolf
nicht. Nee, machen wir.
Wo sehen Sie einfach jetzt, also ich sehe einen riesengroßen Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem russischen Helden. Ich sehe in Deutschland überhaupt keine Chance, zum Beispiel Sergei Bondratschuk irgendwie zu sehen oder auch in den letzten Jahren präsentiert zu bekommen. Was wir aus Russland sehen, sind so tragische Situationen wie Abschied von Matjura zum Beispiel, wo ein Bild von russischer Seele transportiert wird. Aber eigentlich keine große Action-Situation, das wird aus Amerika bedient. Was meinen Sie nun, ist dieses Bild des russischen Helden, was wir jetzt einfach durch die Auswahl haben, die wir in Deutschland sehen, überhaupt möglich? Ja? Also, was kommt da überhaupt von diesem körperlich aktiven Helden hier in Amerika, sehr oft demonstriert wird, überhaupt drüber aus dem Osten? Oder ist da Verbindung zwischen Russland, zwischen Russfilm und Hollywood?
Naja, sicher, ja. Erstens bekommt man in Deutschland zu sehen, die Filme, die von deutschen Kommissionen ausgewählt werden. Und das sind aus Russland, das sind nicht die Filme, die ich empfehlen würde. Dieser extrem harte aktive sozusagen Firma mit dem Helden, der sich behauptet und sein Gesetz etabliert, die beherrschen den russischen Kinomarkt und darunter gibt es ja einige, ich würde sagen, Balabanov ja dran für sehr viele, sehr gute und andere vielleicht nicht so gute. Aber sicherlich, Russland ist sozusagen ein gesetzloses Land, ja, weitgehend. Und die Figur des Helden, das sozusagen sein eigenes Gesetz etabliert, ist ja sinngemäß sehr angesagt. Die Deutschen machen einfach eine andere Auswahl. Ich denke aber nicht, dass wir die grundsätzliche Frage, die wir jetzt stellen, durch, sagen wir, durch ethnische, geografische und sonstige Spaltungen und Identitätsbehauptungen in Frage stellen sollen, denn wir leben in einer Kultur, die per Definition und von ihrem Ausgang oder von ihrer Grundfigur her gesehen eine globale ist. Und wenn Sie sagen, jetzt amerikanisches Kino, was ist der Hollywood, was ist der Los Angeles? Los Angeles und Hollywood, das sind Reproduktionen der Welt. Ja. Es gibt hunderte nationale und religiöse Communities in Los Angeles. Interessanterweise, dass Filme, die dort gedreht werden, also Hollywood-Filme, werden zunächst einmal alle in diesen Communities vorgeführt, um zu sehen, wie sie darauf reagieren. Erst dann werden sie sozusagen released für das große Welt. Aber die große Welt hat es schon gesehen. Ja, das heißt, und wenn man sozusagen die nationale und sonstige ethnische Zusammenstellung der Hollywood-Akteure und Filmemacher und so weiter sehen, dass es auch kommt auf die ganze Welt. Das heißt, das ist im Grunde von Anfang an global. Es ist keine amerikanische Kultur inzwischen. Es ist einfach einer der Orte der globalen Kultur. Jetzt, wenn man aber sich fragt, was vom deutschen Kino oder vom russischen Kino dann in den Markt kommt, da sind es lokale Produkte. Ja? Das heißt, so wie es Costa Rica kommen Bananen, ja, weil die Bananen einfach wachsen, ja, und so, so kommen aus Russland die Russen mit russischen Seele. Ja? Und die anderen, die keine russische Seele kommen, kommen da nicht. Ja? Ja, sozusagen in Costa Rica, ich bin mir sicher, dass in Costa Rica wird auch vieles anderes produziert, nicht nur Bananen. Aber auf internationaler Ebene braucht man Bananen. Und so, von Russland aus internationaler Ebene braucht man in erster Linie russische Seele. Ja. Und sie wird, soweit der Film sich für Export interessiert, auch geliefert. Ja. Das ist so eine typische Situation auch in Deutschland. Ja. Die deutsche Seele wird ja weniger produziert in letzter Zeit, also nach dem Tod von oder Abgang der wichtige Erzeuger der deutschen Seele, Produzenten der deutschen Seele, wie Fassbinder und so, wird wenig von deutscher Seele produziert und siehe da, der deutsche Film ist nirgendwo zu sehen, ja, auf dem Festival, weil man will deutsche Seele sehen und kriegt sie nicht zu sehen. Produziert man ein bisschen mehr deutsche Seele, kriegt man ein bisschen mehr Beteiligung an seinem Filmgeschäft. So etwas wie die amerikanische Seele gibt es aber nicht. Ja? Weil Amerika ist kein provinzielles Phänomen. Ja? Die Seele sind wie die Bananen und so weiter, alles natürlich. Ja, etwa. Markiert schon das Provinzielle. Und das Provinzielle oder das Natürliche, das ist nicht das, was uns interessiert. Uns interessiert das radikal Verlogene und radikal Artifizielle. Weil nur das radikal Verlogene, radikal Artifizielle ist global und kulturell kodiert. Die russische Seele, ich würde sagen, die deutsche Seele auch, bekommen diesen Status der verlogenen Kulturprodukte, das heißt vollkommene Kulturprodukte, aber sie bekommen sie nur als Ready-Mates auf dem amerikanischen Markt. So zum Beispiel ein deutscher Film über die deutsche Seele in Deutschland gezeigt, hat keinen Kunststatus, bekommt nur Kunststatus, wenn es in Amerika gezeigt wird. Und das geht ja weiter. Wir müssen ganz klar sehen, dass der Kunstereignis oder Kunst Faktum, ja, sondern also kompliziert ist nicht, sagen wir, inhärent der Kunstwerk selbst. Im Kunstwerk, im Film, im Roman gibt es keine innere Qualität oder kein inneres Charakteristikum, das das als Kunstwerk auszeichnet. Ja? Sondern Kunstwerk ist eine Relation zwischen einem bestimmten Gegenstand und seiner Umgebung, zwischen Text und Kontext. Das ist die Spannung, das der Kunsteffekt hervorruft. Wenn ich Coca-Cola-Dose ins Museum stelle, dann ist das Kunstwerk. Wenn ich diese Coca-Cola-Dose von Andy Warhol vom Museum nehme und zurück in den Supermarkt stelle, ist es kein Kunstwerk. Das heißt, das, was Kunstwerk produziert, ist diese Spannung zwischen Gegenstand und seiner Umgebung. Und das muss man ständig beachten, wenn man sich fragt, wo die Seele sich befindet, wo der Körper sich befindet, wo ihre Schilderungen sich befinden, auf welchem Markt es funktioniert, aus welchem Markt es kommt, auf welchem Markt es geht und so weiter. Das sind alle Relationen. Die Kunst ist eine relationelle Textkontext.
Ich habe noch eine Frage.
Ich wollte noch zu diesem Thema auch ein Mensch aus Osten so was dazu sagen. Kann man dann sagen, dass die amerikanische Seele als etwas Universelles gesehen wird und aus diesem Universellen dann diese Begriffe wie russische Seele oder deutsche Seele, wie auch immer, dann verlangt wird, aber auch wie Remake oder in Amerika gezeigt wird, also irgendwelche Filme doch Erfolg haben als dieses, das Provinzielle von dem Universellen. Kann man das so sagen?
Nein, ich denke nicht. Ich denke, dass amerikanische Seele. Und das kränkt Amerikaner, ja, wenn man mit den Leuten spricht über uns. Amerikaner spricht. Die amerikanische Seele wird übersehen. Wenn schon, dann die American Beauty, nicht wahr, von nicht-amerikanischen Filmemacher oder nicht-amerikanischen Schriftsteller thematisiert. Oder auch amerikanische Schriftsteller, die allerdings aus einer europäischen Tradition kommen müssen. Zum Beispiel die Tradition des europäischen Romans, ja, wie Henry James und viele andere. Das heißt, die amerikanische Seele ist interessanterweise nicht das Thema der amerikanischen Kunst. Ich glaube, das ist sozusagen wirklich die goldene Zeit einer Kultur, wenn sie sich erlauben kann, über ihre Seele nicht nachzudenken. Ja, weil sie ist so sehr im Werden, sie ist so sehr im Aufbruch. Sie ist so sehr in Dynamik begriffen, dass sie sich selbst als leer erscheint, als eine Möglichkeit, als Außerirdische. Ja? Nicht wahr? Das große Thema amerikanischen Kinos ist das Außerirdische. Ja, fast alle interessanten Filme sind über Außerirdische. Und das bedeutet, dass wenn schon, dann ist die Seele außerirdisch. Ja? Die ist ja eine, die sozusagen gleich in der Transzendenz begriffen wird. Ja, die ist gar nicht natürlich, ja, so wie die deutsche Seele oder so wie die russische Seele und sonstige Seele. Ja, die ist auf Anhieb transzendent. Ja.
Ja, und was ist dieser Unterschied zwischen dieser religiösen Entwicklung, zum Beispiel, was also Dominik-Charakter bei Tarkovsky-Film durch Selbstmord oder Selbstverbrennung in Nostalgia macht oder Alexander im Opfer nochmal durch eine Selbstopfer mit hollywoodischer Heldentum und so.
Ja gut, das ist eben das, was ich gesagt habe. Also man sucht nach einer Machtlücke einfach. Und Tarkovsky hat diese Filme angefangen zu drehen im Westen. Charakteristischerweise. Ja, sind gerade Selbstopferfilme alle westliche, im Westen gedreht. Die in Russland gedreht worden waren, waren keine Selbstopferfilme.
Ja, Andrei Rublev auch ist irgendwie...
Was?
Andrei Rublev.
Andrei Rublev? Nein, überhaupt nicht. Andrei Rublev, der Rublev triumphiert in seinen Bildern und so weiter und so fort. Es geht ja darum, dass man sozusagen das, was man schildert, Rublev als Künstler entzieht sich ständig Aktion. Er ist ein Beobachter.
Das ist ganz
ganz positiv am Ende, dass er
ganz positiv
zur Kunst zurück.
Genau, weil er ständig, er zieht sich zurück, er will kein Feld sein, er zieht sich aus allem raus, um daraus die Kunst zu machen. Er ist ein Beobachter par excellence. Ja. Und Spiegel ist es genauso.
Ja, aber offensichtlich letztendlich, zum Beispiel bei Ivan Kindheit auch ist so, letztendlich...
Naja, Ivan Kindheit, es ist wieder mal eine andere Sache. Ich denke, dass diese Selbstopfergeschichte beginnt tatsächlich im Westen. Ja, so im Westen. Na gut, das kann man so und so sehen. Ja. Allerdings gibt es eine elegante Theorie da. Die ist ja in Bezug auf die palästinensische Selbstmord unter Richard und Tate, ja nicht wahr, ein Titel von Baudrillard in seinem Buch Les Chances symboliques de la mort. Und da meint er, es ist eine Form von Potlatch. Ja, das ist ein symbolischer Austausch. Also indem ich mich umbringe, sozusagen erhebe ich über meinen Held, über meinen Feind und fordere ich auf, auch wieder im Wettbewerb der Selbstzerstörung sozusagen nachzugehen. Aber das ist etwas, worauf der Feind sich nicht einlässt. Das ist das Problem. Und sozusagen, was Baudrillard denke ich, mein Kind bloß sieht, eben, dass der Potlatch, wie er von Mosse beschrieben worden war, ist ein durchaus sozial und politisch geregelte Angelegenheit. Das heißt, wo dort der Häuptling so viele eigenes Eigentum zerstört, bis er sein ganzes Volk umbringt oder ich weiß nicht, das ganze Dorf verbrennt und so weiter, der kriegt wirklich die höchste Auszeichnung, ja, bekommt die ganze Macht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der moderne Selbstmordattentäter imstande ist, das herauszufordern, ja, die Gegenmacht herauszufordern zur Selbstzerstörung. Wenn schon, dann in einer sehr subtilen Art und Weise, die die ja vielleicht bis zu einem gewissen Grad tatsächlich wirkt, aber man weiß nicht mit welchem Erfolg. Das ist diese Theorie von Faschisierung durch den Terror. Ja? Das heißt, das war schon bei der russischen, ja nicht wahr, sozialistischen Revolutionären des 19. Jahrhunderts, die Theorie, dass indem ich ein Regime und eine Gesellschaft terrorisiere, mache ich diese Gesellschaft zu einer militärischen. Und wenn eine Gesellschaft zu militärischen wird, zerstört sie dann sich selbst. Ja, das heißt, ich zwinge eine Gesellschaft, die sich nicht militarisieren will, sich zu militarisieren und zerstöre ich diese Gesellschaft dadurch in ihrem Inneren. Das kann man bis zu einem gewissen Grad tatsächlich durchgehen lassen. Das passiert bis zu einem gewissen Grad sogar vor unseren Augen. Aber die Logik dieser Entwicklung, der Grad der Effektivität dieser Strategie sind problematisch. Man kann behaupten, dass der systematische Terror des 19. Jahrhunderts tatsächlich der russische Regime letztendlich zu Fall gebracht hat, weil die Strukturen haben sich so erstarrt. Der Staat konnte keine Reform mehr erlauben, kein Progress, keine Verfassung und so weiter, weil an dem Moment, an dem es sie erlaubt hat, kam sofort eine neue Welle des Terrors, dass das zerstört hat. So, denn im Endeffekt musste sozusagen das ganze System abschaffen ohne Ausweg. Es gibt diese Theorie, ja, es gibt die Theorie, dass die, ja, es gibt ein Film. Genau. Ja, genau, es gibt ein Film. Es gibt diese Theorie, die wurde übrigens auch von den Kommunisten, nicht wahr, von der radikalen Flüge der Kommunistischen Partei der Weimarer Republik, ja, nicht wahr, propagiert, wo radikale Teil der Kommunistischen Partei sich mit Nazis kooperiert haben gegen die Verfassung und gegen die SPD, um sozusagen durch die Radikalisierung des deutschen Staates diesen Staat zum definitiven Fall zu bringen. Ja, das war eine ziemlich kräftige Strömung innerhalb der Kommunistischen Partei. Und so können wir diese Radikalisierungsstrategien im Sinne des Potlatsch, ja, wir kennen sie. Inwieweit sie wirklich funktionieren, so wie es Baudrillard beschreibt, ist es schwer zu sagen. Aber, dass der Selbstmord zur Radikalisierung des Gegners führen kann, das kann sein. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt eine gewisse Plausibilität dieser Theorie von Potlatsch und symbolischer Austausch zu geben. Das Problem ist ein bisschen auch bei diesen Attentaten von New York, ist, dass die zu sehr selbst einschreiben in die vorgegebenen Schemen eines Hollywood-Films. Im Grunde heißen sie zwar islamisch und so weiter und so fort, aber schaut man, wie die Leute tatsächlich vorgegangen sind und was sind die Mittel, die sie benutzt haben, wie sie funktioniert haben, das ist Independence Day oder Armageddon sozusagen. Die haben alle diese Klischees von amerikanischen Filmen übernommen und sozusagen ihre eigene Praxis schreibt sich ein in schon existierende Vorbilder der Kultur, die sie beseitigen wollen. Ja. Das ist sicherlich ein, auch auf der anderen Seite wiederum, so eine problematische Angelegenheit. Ja. Das zeigt, dass die Außenposition in Bezug auf diese Zivilisation im Grunde nicht gefunden ist. Ja, das heißt, sozusagen, wo ist das externe Punkt, von dem aus diese Zivilisation bekämpft wird? Die wird in ihren eigenen Formen bekämpft. Ja, im Grunde. Gut, man kann sagen, gut, sie radikalisieren, wiederum, so in der Logik der Radikalisierung, sie radikalisieren die westliche Kultur dermaßen durch die Benutzung ihrer eigenen Form, dass sie zusammenbricht. Ja. Also ich würde sagen, diese ganze Strategie kann nur dann wirklich als effektiv sehen, wenn man denkt, dass es so etwas wie die Radikalisierung bis zum Zusammenbruch geben kann. Aber ob es tatsächlich der Fall ist, das wissen wir nicht. Es kann sich radikalisieren und niemand ist zuvor. Es ist nicht nachweisbar. Wir sind alle definitiv erledigt. Okay. Dann gehen wir auseinander. Also wir sehen